Martin Suter, Almen und der Koi. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Gerd Heidenreich. Carlos atmete. Er trug eine Sauerstoffmaske und der Schlauch einer Infusionsflasche führte in seine Armbeuge. Kabel eines EKGs waren an seinem Körper befestigt und eine Sauerstoffklemme an seinem Zeigefinger. Am linken Oberarm trug er die Manschette eines Blutdruckmessgeräts. An der Seitenwand des Krankenwagens blinkten digitale Anzeigen. Ein Sanitäter saß auf dem zweiten Stuhl und überwachte den Patienten und seine Überwachungsgeräte. Jetzt öffnete Carlos die Augen ein bisschen, sah Almen, brachte so etwas wie ein Lächeln zustande und schloss sie wieder. Das Blut war aus seinem Gesicht gewichen, was seiner Hautfarbe einen Stich ins Gelbliche gab. Er trug einen Kopfverband, der auch das rechte Ohr umfasste. An zwei Stellen drang etwas Blut durch das Textilgewebe. Es herrschte Discoverkehr auf der Autobahn. Viele Taxis und Mopeds waren unterwegs, die dem Krankenwagen trotz Sirene und Blaulicht kaum Platz machten. »Gleich sind wir da«, sagte Almen immer wieder. »Gleich.« Carlos' Blutdruck war sehr niedrig und die Herzstromkurve sah unregelmäßig aus. Der Pfleger wurde nervös. Er zog eine Spritze auf und machte eine Injektion in Carlos' freien Oberarm. Dann telefonierte er. Almen entnahm dem Gespräch, dass Carlos' Zustand kritisch war. Der Pfleger bat mehrmals eindringlich, dass man ein Team zum Notfalleingang schickte und den Patienten abholte. Almen nannte mehrmals Carlos' Namen, aber sein Partner war jetzt nicht mehr ansprechbar. Erster Teil. Er wusste nicht, wohin die Reise ging, aber er hätte sich etwas Exotischeres gewünscht. Die Dassault Falcon 2000 LXS hätte ihn locker nach Rio, Windhoek oder Bombay geflogen, und er hatte seine Reisegarderobe auch solchen Destinationen angepasst. Deshalb war er etwas enttäuscht, als die japanische Flugbegleiterin ihn schon wieder darauf aufmerksam machte, dass sie den Sinkflug begonnen hätten. Sie waren kaum mehr als eine gute Stunde unterwegs gewesen. Almen erhob sich von dem Sofa, auf dem er es sich bequem gemacht hatte, und ging zu einem der breiten Ledersitze, wo er auch während des Starts gesessen hatte. Er brauchte sich nicht zu bücken. Der Passagierraum war beinahe 1,90 hoch. Er hatte normalerweise 10 Sitzplätze, aber bei dieser Ausführung waren es nur 4. Der Rest wurde gebraucht für einen mit feinen Bambuslamellen abgetrennten Schlafraum. Auch sonst war der Passagierraum japanisch eingerichtet. Die neuen Fenster besaßen Choji-Jalousien, der Boden war mit Tatami-Matten ausgelegt, die Tische mit kostbarem Urushi-Lack behandelt und die Wände waren mit goldenen Tapeten bezogen. Sie waren mit bunten Zierfischen bemalt. Auch die Galley und der kleine Raum für die Flugbegleitung waren im japanischen Stil gehalten. Das Auffällige an Bad und Toilette war, dass beides behindertengerecht eingerichtet war, mit Wandklappsitz in der Dusche und überall Klappgriffen. Eine weitere Ungewöhnlichkeit in der Ausstattung dieses Privatjets war die Musikanlage. In der ganzen Kabine waren Ultra-High-End-Lautsprecher eingelassen, die das Geräusch der ohnehin leisen Triebwerke spielend übertönten und eine Klangqualität boten, wie sie Almen selten gehört hatte. Almens geheimnisvoller Gastgeber war vielleicht ein behinderter japanischer Musikfreund. Vor 2 Tagen kam der Anruf einer gewissen Frau Kellerhals von Koller, Bertram und Schmidtbauer. Sie wollte Maria nicht verraten, worum es sich handelte, und bestand darauf, mit dem Inhaber, Herrn von Almen, verbunden zu werden. Maria versprach einen Rückruf in 2 Stunden, denn Herr von Almen befinde sich in einer externen Besprechung. In Wirklichkeit lag er noch im Bett. Es war morgens um 8:30. Am nächsten Tag um 10 sprach Almen in der Kanzlei vor, die 3 ganze Etagen eines Hauses aus den Gründerjahren in bester Lage an der Bahnhofstraße einnahm. Er wurde von Frau Kellerhals über ein poliertes, knarrendes Parkett in einen mit Vintage-Designer-Möbeln eingerichteten Salon geführt, wo man ihn ein wenig warten ließ und schließlich zu Dr. Bertram führte. Dr. Bertram war ein kleiner, hagerer Mann von etwa 50. Er trug einen nach Almens Urteil englischen Maßanzug, in dessen handgesäumtem Knopfloch die winzigste Version des Rotaria-Abzeichens steckte. Es dauerte einen Moment, bis er sich von seinem Bildschirm losreißen konnte, die Lesebrille abnahm, sich erhob, Almen begrüßte und zu der Corbusier-Sitzgruppe führte, über der ein Ölbild von Kuno Amiet hing, ein Gehöft in einer bunten Sommerlandschaft. Frau Kellerhals hatte offenbar Anweisungen, dem Besucher nichts anzubieten, und verließ das Büro. »Wie flexibel sind Sie?« fragte Dr. Bertram. »In welcher Hinsicht?« »In zeitlicher.« Almen war momentan äußerst flexibel. Die Auftragslage von Almen International Inquiries war angespannt, und das seit, nun ja, nicht erst seit gestern. Wir versuchen uns in puncto Flexibilität nach Möglichkeit situativ den Bedürfnissen unserer Mandantschaft anzupassen, erwiderte Almen. Dr. Bertram nickte. Sehr gut, die Situation würde nämlich Ihre sofortige Abreise und temporäre Ortsabwesenheit erfordern. Sofortige? Morgige. Wohin? Erkundigte sich Almen. Das betreffe dann den zweiten Punkt, für den Ihre Flexibilität erforderlich wäre. Ich kann Ihnen das Ziel aus Diskretionsgründen nicht nennen. Verstehe. Richten Sie sich für einen Aufenthalt in südlichen Wetterverhältnissen ein und sehen Sie garderobenmäßig auch etwas für den Abend vor. Wie berechnen Sie Ihre Dienste? Almen hatte gehofft, dieses Thema komme nicht zur Sprache, aber er hatte Carlos und Maria versprochen, ihm nicht auszuweichen. So gab er denn nach kurzem Zögern die Antwort, die sie mit ihm eingeübt hatten. Die Agentur verrechnet eine Tagespauschale und im Falle eines Erfolgs eine Erfolgsprämie. Dr. Bertram wartete. Almen hatte auch die Zahlen geübt, aber er tat so, als wüsste er nicht, worauf Bertram wartete. »In welcher Höhe?« half dieser schließlich etwas gereizt nach. 2000, ließ Almen möglichst beiläufig verlauten. Dr. Bertram machte sich eine Notiz mit der Nonchalance eines Mannes, dessen Tage ein Vielfaches davon kosteten. Plus Spesen, nehme ich an? Almen konnte nicht umhin zu antworten. Davon gehe ich aus, aber das Pekuniäre überlasse ich offen gestanden dem Accounting. Es wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Aber die Höhe der Erfolgsprämie dürfte Ihnen bekannt sein. Dr. Bertrams Stimme besaß nun einen ironischen Unterton. 20% des Wertes des wieder zu beschaffenden, sagte Almen leichthin und wechselte im selben Atemzug das Thema. Haben Sie eine Ahnung, wie lange die Ortsabwesenheit dauern könnte? Dr. Bertram hatte sich eine weitere Notiz gemacht und sah nun auf. Das liegt ganz an Ihnen, Herr von Almen. Er sah aus dem Fenster auf das wirre Muster der Gischtspuren, die Speedboote in das Meer zogen. Bald würde die Küste zu sehen sein. Von Korsika? Sardinien? Sizilien? Malta? Mallorca? Ibiza? Das tiefe Blau des Meeres hellte sich auf, wurde smaragdgrün und transparent, dunkle Algenbänke waren zu erkennen und schwarze Riffe. Dann von gelben Sandstränden gesäumte Klippen, von weißen Kuben gescheckt. Almen wusste jetzt, wo er sich befand. Er sah die Bucht von Talamanca mit ihrem vollbesetzten Yachthafen, den Hafen, die Zitadelle, die Hotelkästen und überfüllten Strände von Figueretas und Playa del Bossa, den knallblauen Wasserpark, die rotbraunen Felder. Sie landeten auf Ibiza. Der Pilot setzte ganz am Anfang der Landepiste auf und bremste so stark ab, dass es ihm noch reichte für die Abzweigung, die zum Vorfeld führte, an dem der kleine Terminal der General Aviation lag.